Die abgetrennten Körperteile einer jungen Frau werden in Mülleimern gefunden. Der Ripper hat wieder zugeschlagen. Es wird nicht sein letztes Opfer sein. Wie viele Frauen kann der Serienmörder noch vergewaltigen und ermorden, bis er endlich gestoppt wird? Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Ich habe es euch ja schon angedroht, jetzt ist sie da, die Urlaubsepisode.
Ja, aber Peter, die Sendung heißt Mörderisches Österreich und jetzt steht da im Titel Der Ripper von Athen. Weißt du nicht, dass Athen in Griechenland ist?
Doch, weiß ich. Aber auch Mörderisches Österreich macht einmal Urlaub und damit ihr trotzdem eine Folge hören könnt, kommt sie eben diesmal aus einem, nämlich meinem Urlaubsland. Wenn ihr das hört, befinde ich mich bereits auf Zakynthos und halte meine Zehen ins warme Wasser und scheue den Schildkröten zu. Oder ich streite mich mit sonnenverbrannten, lauten, aber gut illuminierten Briten am Hotelbuffet. Mal schauen. Ich werde mir jedenfalls meinen Wanst mit Souvlaki, Fasolada, Moussaka und Dolmades vollschlagen. Oder das eine oder andere Mythosbier genießen und mir ganz viele Stamperl Uso hinter die Binde kippen. Außerdem hoffe ich, dass ich es endlich einmal in Jahren wieder einmal schaffe, ein Buch zu lesen. Das geht aktuell nämlich nicht, wenn ich daheim bin. Da lese ich nämlich hauptsächlich alte Zeitungen, Gerichtsakten oder andere Aufbereitungen von diversen Verbrechen. Diesmal habe ich die Zeitungen sogar auf Griechisch gelesen. Also, naja, das hat der KI-Übersetzer für mich gemacht, denn mit meinen Griechischkenntnissen ist es schändlich wenig weit her. Deshalb werde ich auch heute jede Ortsangabe und jeden Namen ziemlich sicher falsch aussprechen. Freut euch schon mal drauf, es wird großartig. Es geht heute um einen der schrecklichsten Serienmörder in der Geschichte Griechenlands. Es geht um Antonis Daglis, den Ripper von Athen. Der hat seine Opfer ausgeraubt, vergewaltigt, erwürgt, sie danach meistens noch einmal vergewaltigt, ihre Leichen zerstückelt und die Teile in Mülleimern überall in Athen verteilt. Und weil es sich bei den Opfern um Sexarbeiterinnen handelte, hat sich niemand für die Taten interessiert. Bis eine junge Engländerin den entscheidenden Hinweis gab. Naja, manchmal sind britische Touristen doch nicht so schlecht. Los geht's! Willkommen in Athen. Wir schreiben das Jahr 1992. Die Kinder spielen heimlich dieses neue krasse Videospiel namens Mortal Kombat. Und der Film Wayne's World sollte später zum Kultfilm werden. Von Partytime und Exzellent war man damals in Athen aber noch weit entfernt. Die Stadt begann gerade erst ihr massives Problem mit Smog und Umweltverschmutzung anzugehen. Jahrzehnte des Wachstums hatten dazu geführt, dass die Straßen mit LKWs und Autos verstopft waren und die Luft bald schon fast zu schwer zum Atmen wurde. Mitten in diesem Verkehrschaos steckte ein erst 18 Jahre alter Mann mit seinem LKW. Es war seine Aufgabe, Waren vom Großraum in Athen einzuladen und wieder auszuliefern. In der brütenden Hitze im Stau stehen, ja, das gehörte da zum Beruf als LKW-Fahrer irgendwie dazu. Während also im Stadtverkehr von Athen nichts mehr ging, hatte der junge Mann Zeit nachzudenken. Nachzudenken, was er am Abend machen würde, wenn der LKW in seiner Garage stand und er das Fahrzeug wechseln würde. Er würde sich ein Mädchen holen, so wie er es schon oft getan hatte. Doch diesmal würde sie ihm nicht davon kommen. Der Stadtteil Kolonaki gilt heute als besonders hip und urban. Nobelboutiquen reihen sich an Galerien, noble Bars und es ist ein Treffpunkt der Schönen und Reichen. In den 90er Jahren war das ein bisschen anders. Da war man hier mehr reich als schön, wenn man im Stadtteil Kolonaki lebte. Das war damals nämlich das Botschaftsviertel, wo viele Länder dieser Welt ihre Vertretungen hatten. Das heißt, viel Fremdenverkehr. Und wo viele Fremde verkehren, wollen viele Fremde verkehren. Haha. Boah, das war jetzt selbst für meine Verhältnisse richtig schlecht. Kolonaki war nicht nur das Viertel für ausländische Regierungen, Es war auch für sein Rotlichtmilieu bekannt. Damen unterschiedlichen Alters und Herkunft boten hier ihre Dienste an. Diese Form der Straßenprostitution war zwar eigentlich damals verboten, aber wie das so ist mit Verboten, kann der Staat sie nicht durchsetzen, dann sind sie auch ziemlich sinnlos. Also blühte das Geschäft mit der Sexarbeit. Dass eines der Mädchen verschwand, war nicht ungewöhnlich. Niemand scherte sich um die Prostituierten in der Stadt. Eine mehr oder weniger fiel da gar nicht auf. So auch eines Tages im Oktober 1992, als hinter dem Kriegsmuseum in Kolonaki in einem Mülleimer mehrere Säcke gefunden wurden. Der Gestank war erbärmlich und die Fliegen haben bereits begonnen, ihre Eier in den Inhalt zu legen. 30 Stücke menschlicher Körperteile wurden gefunden. In der Gerichtsmedizin wird dieses makabre Puzzle zusammengesetzt. Es handelt sich um eine Frau im Alter von etwa 35 Jahren. Ihr Körper wurde offenbar mit einer Handsäge zerteilt. Jedoch ist ihr Körper derart entstellt, dass sie nicht identifiziert werden kann. Auf dem Straßenstrich wird nicht nachgefragt. Der Fall der unbekannten, zerstückelten Prostituierten wandert zu den Akten. Noch ein Opfer. Jetzt springen wir in der Zeit ein wenig vorwärts, zum 21. Jänner 1996. In den Straßen von Athen ist ein weißer Lieferwagen unterwegs. Der Fahrer hält Ausschau nach Mädchen. Da fällt ihm eine junge, hübsche Frau auf, die er hier noch nie gesehen hat. Sie hat langes, schwarzes Haar, dunklen Lidschatten, trägt eine Lederjacke. Eine Fremde, denkt sich der Mann. Er hält den Lieferwagen an. Die junge Frau stellt sich als Anne vor. Schnell sind sich die beiden über den Preis einig und Anne steigt in den weißen Lieferwagen. Der Fahrer ist ein offensichtlich sehr junger Mann, Anfang 20. Sein Bart ist schütter, dafür zeichnet sich schon in jungen Jahren eine Stirnglatze ab. Besonders hübsch ist der Kunde nicht, zumal seine Zähne etwas schief stehen. Aber Geschäft ist Geschäft und Anne braucht das Geld. Sie ist eigentlich eine britische Touristin, aber sie ist aus irgendeinem Grund in Athen gestrandet und muss Geld für das Rückflugticket verdienen. Also geht sie auf den Straßenstrich. Das ist zumindest die Version, die von den griechischen Medien kolportiert wurde. Nachprüfen kann man das so freilich nicht. Der Fahrer lenkt seinen Lieferwagen auf einen Parkplatz am Stadtrand. Dort steigt er aus und öffnet die Schiebetür zur Ladefläche. Darin befindet sich eine alte Matratze, fleckig von Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten, mit längst eingetrockneten braunen Blutflecken. Anne ahnt, dass das jetzt eine extrem gefährliche Situation ist und will abhauen. Doch der Mann zerrt Anne auf die Ladefläche und wirft sie auf die Matratze. Der Angreifer zwingt Anne zum Oralverkehr. Die junge Britin gehorcht. »Ich hasse alle Huren, sie müssen alle sterben«, sagt der Mann plötzlich und legt ein Stück Seil um Annes Hals und beginnt zuzuziehen. Ich will mich jetzt echt nicht über diese Szene lustig machen, aber Havara, wenn du dein Zunftfall irgendwann noch benutzen willst, würde ich mir das gut überlegen. Ich gehe nämlich davon aus, dass die Dame sich das nicht einfach so gefallen lassen wird und dir möglicherweise sehr schnell, sehr heftig dein Mini-Wirschl abbeißt. Doch Anne reagiert anders. Sie schafft es, noch einige Worte hervorzupressen. »Ich bin keine Hure«, sagt sie. »Ich bin eine Touristin. Ich brauche das Geld, damit ich wieder nach Hause kann.« Diese Worte retten ihr das Leben. Der Mann löst die Schlinge um ihren Hals, wirft Anne aus dem Lieferwagen und fährt davon. Anne tut, was viele andere Prostituierte vor ihr noch nicht gemacht haben. Sie geht zur Polizei und zeigt den Unbekannten wegen Vergewaltigung und versuchtem Mord an. Die Ermittlungen. Anne kann den Mann sehr genau beschreiben. Als sie ihre Aussage macht, bemerkt sie, dass die Beamten so überhaupt nicht überrascht sind, was die junge Frau da berichtet. Was Anne als Gelegenheitsprostituierte nämlich nicht wusste, sie liefert genau jenen Hinweis, der einen der berüchtigtsten Serienkiller Griechenlands zur Strecke bringen sollte. Der Ripper von Athen war nämlich schon einige Jahre lang in der Stadt aktiv. In der Sexarbeiterinnen-Szene wurde bereits vor dem Mann gewarnt. Nur Anne hat es eben nicht mitbekommen, weil sie eben nicht wirklich Teil in dieser Branche war. Jedenfalls ging am Straßenstrich die Angst um. Diese war nicht unbegründet, denn in den Monaten zuvor war es zu zwei der spektakulärsten Morde gekommen, die sich je in Athen ereignet hatten. Am 28. Oktober 1995, also 3 Monate vor dem Angriff auf Anne, stieg die 29-jährige Eleni Panayotopoulou in den weißen Lieferwagen eines Unbekannten. Der Mann hatte sie auf der Solonos-Straße in Kolonyaki angesprochen. Die beiden einigten sich auf einen Preis und Eleni fuhr mit dem Mann davon. Tags darauf wurden die Teile von Elenis Körper entlang der Autobahn in Richtung Lamia in Mülltonnen gefunden. Der Mörder hatte die Leichenteile wieder in Müllsäcke gesteckt und sie in Mülltonnen entsorgt. Wieder war der Körper mit einer Handsäge zerteilt worden. Als Elenis Leiche in der Gerichtsmedizin zusammengesetzt wurde, stellte sich heraus, dass die junge Frau erwürgt wurde und der Täter Sex mit der Leiche hatte. Der Mörder entfernte Elenis innere Organe. Außerdem schnitt er die Brustwarzen aus ihren Brüsten und nahm sie mit. Als der Mord an der jungen Frau an die Öffentlichkeit geriet, war die Aufregung enorm und der Druck auf die Polizei stieg nun doch endlich an und sie mussten etwas unternehmen. Es wurde zwar ermittelt, aber wirkliche Hinweise auf den Täter gab es nicht. Das ist auch nicht allzu verwunderlich. Am Straßenstrich sind die Sexarbeiterinnen auch am verwundbarsten und wie gesagt, eine Prostituierte mehr oder weniger fällt niemandem auf. Am Weihnachtstag, also dem 25. Dezember 1994, also 2 Monate nach dem Mord an Eleni, ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Wieder wurden Leichenteile in Müllsäcken gefunden. Diesmal war es die 26-jährige Sexarbeiterin Athina Lazarou. Die Teile ihrer Leiche wurden in Botanikos gefunden, das ist dieser Bezirk in Athen, wo sich auch der Botanische Garten befindet. Ihre Angehörigen mussten den Körper identifizieren. Doch auch diese Ermittlungen laufen ins Leere, bis einen Monat später eine verzweifelte britische Touristin namens Anne Hampson auf der Polizeiinspektion steht und eine genaue Angabe zu dem mutmaßlichen Mörder machen kann. Jetzt haben die Ermittler etwas, womit sie arbeiten können. Sie fragen sich im Rotlichtmilieu durch und erfahren, dass 6 weitere Frauen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ein junger Mann rollt mit dem weißen Lieferwagen heran, es handelt sich natürlich um einen VW-Bus, verhandelt über den Preis und sobald es zum Sex kommt, beginnt er die Frau entweder mit den Händen oder mit einem Stück Seil zu würgen. Die Berichte über diese Mordversuche gehen bis ins Jahr 1992, also über 3 Jahre in die Vergangenheit zurück. Die meisten Frauen haben nur überlebt, weil sie dem Angreifer ihr ganzes Geld sowie ihre Wertsachen gegeben haben, womit er sich oft zufrieden gab. Und wenn ihr euch jetzt wundert, nein, niemand hat die Taten angezeigt, aus Angst selbst in Schwierigkeiten zu kommen, weil Prostitution ja illegal ist. Und wie gesagt, das ist genau das Problem von Verboten. Wenn du es nicht durchsetzen kannst, dann ist es eben sinnlos. So weiß jeder, dass es einen illegalen Straßenstrich gibt. Nur die Polizei sowie auch die Sexarbeiterinnen selbst tun so, als wären sie gar nicht da. Alles super. Das Problem ist halt nur, dass die Frauen die Leidtragenden sind, weil sie eben nicht durch das Gesetz geschützt sind. Durch die Befragungen im Rotlichtmilieu erfahren die Beamten aber, zu welcher Uhrzeit der Mann mit dem weißen Lieferwagen üblicherweise wo unterwegs ist. Und sie legen sich auf die Lauer. Und wie das mit perversen Psychopathen halt so ist, sind sie, was ihre Taten betrifft, echt zuverlässig. Tatsächlich taucht nach nur ein paar Tagen ein verdächtiges Fahrzeug in der Poseidonstraße von Athen auf. Am Steuer sitzt ein junger Mann mit beginnender Stirnglatze, schütterem Bartwuchs und etwas schiefen Zähnen. Er hält an und beginnt mit einer Prostituierten zu sprechen. Die Ermittler schlagen zu. Sie umstellen den VW-Bus und zerren den Fahrer heraus. Wie sich das alles abgespielt hat, wissen wir übrigens ganz genau, weil die Athener Polizei schon vorsorglich die Presse informiert hat, dass es wohl jeden Moment soweit sein dürfte, dass sie einen gesuchten Serienkiller schnappen. Als der junge Mann aus dem Fahrzeug gezogen wird, sind die Fernsehkameras live dabei. Im Verhörzimmer stellt sich schnell heraus, dass es sich bei dem Verdächtigen um Antonis Daglis handelt. Antonis ist 21 Jahre jung und LKW-Fahrer von Beruf. Eine richtige Schulausbildung hat er nie genossen. Zuerst leugnet Daglis. Ihr habt den Falschen. Er wollte sich doch nur ein wenig mit den Damen vergnügen. Und nein, er hat den Frauen nie etwas zuleide getan, sagt er. Die Ermittler lassen ihn zuerst leugnen und wiegen ihn in Sicherheit. Blöd nur für Douglas. In seinem Lieferwagen wird eine Werkzeugkiste gefunden. Darin befinden sich Seile und eine Handsäge mit Blutspuren daran. Außerdem finden sie ein kleines Kettel mit einem Kruzifix. Es hat Eleni, dem zweiten Mordopfer, gehört. Tja, jetzt bleibt Antonis Draglis nicht mehr allzu viel übrig, als zu gestehen, will er vor Gericht noch irgendwie auf Milde hoffen. Er gibt die Morde an Eleni und Athena zu. Er gesteht auch noch einen dritten Mord, sehr zum Erstaunen der Ermittler. Und ihr erinnert euch jetzt sicher an den Fall der unidentifizierten Leiche von Anfang dieser Episode aus dem Jahr 1992. Es dauert bis jetzt, bis die Polizei draufkommt, dass es sich dabei um denselben Täter handeln muss. Wie die Tote geheißen hat, wollen die Ermittler wissen. Douglas weiß es nicht genau. Sie muss Katie geheißen haben, war wahrscheinlich eine Ausländerin, sagt er zu den Ermittlern. Bis heute ist ihre Identität nicht geklärt. Klar ist nur, dass Douglas mit Katie im Jahr 1992 über den Preis verhandelt und mit ihr auf einen Parkplatz in Careas im Osten der Stadt fuhr. Dort hatte er Sex mit der vermutlich 35-Jährigen. Plötzlich legte er seine Hände um ihren Hals und begann zuzudrücken. Mehrere Minuten lang wehrte sich Katie. Erst als ihr Körper tot in dem weißen Lieferwagen lag, kam Douglas zum Höhepunkt. Er fuhr mit der Leiche im Laderaum nach Hause, holte seine Säge und anderes Werkzeug und zerteilte den Körper. Die Teile steckte er in Müllsäcke und verteilte sie in den Abfalleimern rund um das Kriegsmuseum. Zu den beiden Gerichtspsychiatern, die ihn untersuchten, sagte er: »Ich habe etwas. Ich kann nicht gesund sein. Ich kann mich nicht einmal an die Strangulationen erinnern. Ich war verwirrt. Als ich im Fernsehen zufällig etwas über Leichenfunde hörte, hielt ich es für eine Nachricht, die mich nicht betraf. Ich habe meine Mutter geliebt, aber ich habe ihr nie verziehen, dass sie in zwielichtigen Bars unmoralischen Jobs arbeitete. Wenn ich sah, wie sie mit einem Mann schlief, wollte ich sie erwürgen«, sagte er dem Psychiatern. Im Jänner 1997 fand der Prozess statt. Antonis Douglas, der Ripper von Athen. Dass Antonis eine dunkle Seite hat, hat sich bereits im Jahr 1988 abgezeichnet. Da war er gerade 14 Jahre alt. Und nein, ich rede hier nicht über die Emo-Phase eines Teenagers. Zumindest zu meiner Zeit war man Emo oder Grufti. Beim Antonis war es dann schon ein bisschen schwieriger. Da wurde nämlich verhaftet, weil er sich an einem Minderjährigen vergangen hat. Natürlich saß ein 14-Jähriger deswegen nicht ewig im Gefängnis. Wie lang seine Strafe war oder ob er überhaupt eingesperrt wurde, ist unklar. Auf jeden Fall fiel er rund ein Jahr später wieder auf. Da war Antonis bei Zapion unterwegs. Das ist eine Art öffentlicher Palast, wo offizielle und private Veranstaltungen stattfinden. Plötzlich zückte Antonis ein Messer und wollte auf eine Gruppe junger Männer einstechen. Antonis wurde schnell überwältigt und von der Polizei abgeführt. Verletzt wurde niemand. Danach wird die Geschichte von Antonis wieder ein wenig dunkler. Es heißt in der lokalen Presse nur, dass er am Strafgerichtshof ständig ein- und ausgegangen ist und kein stetiges Leben führte. Über seine Eltern ist nicht viel bekannt. Es dürfte auch unklar sein, wer der Vater von Antonis war, denn seine Mutter dürfte selbst als Prostituierte gearbeitet haben. Er wird später aussagen, dass ihn seine Opfer an seine Mutter erinnert haben, wie sie Sex mit anderen Männern hatte. »Ich habe alle Prostituierten gehasst und hasse sie noch heute. Ich habe mich mit ihnen zum Sex getroffen, aber plötzlich hatte ich andere Bilder in meinem Kopf. Ich hörte Stimmen, die mir befahlen, sie zu töten. Einmal habe ich darüber nachgedacht, meine Verlobte zu erwürgen, aber ich habe mich zurückgehalten.« »Na, das ist ja schön. Da hat er sich nochmal zusammengerissen, der Douglas.« Zu den beiden Psychiatern, die ihn untersuchten, sagte er: »Ich habe etwas. Ich kann nicht gesund sein. Ich kann mich nicht einmal an die Strangulationen erinnern. Ich war verwirrt. Als ich im Fernsehen zufällig etwas über Leichenfunde hörte, hielt ich es für eine Nachricht, die mich nicht betraf. Ich habe meine Mutter geliebt, aber ich habe ihr nie verziehen, dass sie in zwielichtigen Bars und unmoralischen Jobs arbeitete. Wenn ich sah, wie sie mit einem Mann schlief, wollte ich sie erwürgen«, sagte er den Gerichtspsychiatern. Der Prozess. Im Jänner 1997 fand der Prozess statt und Douglas Anwälte versuchten, das Gericht davon zu überzeugen, dass er ein Psychopath sei, aber die Psychiater bestätigten das nicht. »Er beschrieb mir die drei Morde. Er antwortete direkt und war kooperativ. Ich habe ihn nicht besonders gebrochen gesehen. Es handelt sich um eine sexuelle Perversion, die aus rechtlicher Sicht nicht unter die Störungen der psychischen Funktionen fällt, sagte ein Psychiater aus. Während der Zeugenaussagen vor Gericht konnte eine der Sexarbeiterinnen, die eben als Zeugin aussagen sollte, die Details nicht mehr ertragen und brach zusammen. Die Mutter von Douglas, Fodini, hat ausgesagt: Mein Mann schlug mich, verfluchte mich und schlug auch die Kinder, die diese Dinge von klein auf erlebten. Antonis war 13 Jahre alt, als sein Vater starb. Er hat die Volksschule nicht abgeschlossen. Und wie gesagt, hier gehen die Berichte ein wenig auseinander. Es ist unklar, ob der Mensch, den Antonis als Vater erlebt hat, tatsächlich sein Vater war. Das ist nämlich bis heute ungeklärt. Ist jetzt aber in Wahrheit auch wurscht. Irgendwann während der Verhandlung steht der Angeklagte auf und sagt, er wolle nicht, dass seine Mutter weiterrede. Sie regte sich daraufhin so auf, dass sie ohnmächtig wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ach, es geht doch nichts über ein bisschen Drama vor Gericht. In seinem Plädoyer sagte der Staatsanwalt, Douglas ist der Täter, aber ist er gesund? Es besteht kein Zweifel, dass er kein Psychopath ist. Er verdient keine Milderung. Der Mörder hingegen verteidigt sich. Ich habe Fehler gemacht und bereue sie. Ich hatte vor, Sex zu haben und das Gegenteil ist passiert. Vielleicht war es das, was ich bei meiner Mutter gesehen hatte. Ich würde über diese Frauen herfallen, sagte er. Zu Beginn des Verfahrens sprach ich von Totschlag. Es ging mir nicht gut. Ich gestehe meine Taten. Ich war außer mir. Ich habe die Leiche wahrscheinlich aus Hass zerstückelt. Ich habe blindlings gehandelt. Ich habe vieles nicht verstanden. Ich war auch in Bordellen gewesen und hatte versucht, Frauen zu erwürgen. Ich hasste sie und rächte mich an ihnen für meine Mutter. Ich hasse sie immer noch. Ich hörte Stimmen. Im Schlaf hörte ich Stimmen. Ich liebe meine Mutter. Ich habe ihr verziehen. Ich habe ihr verziehen.
Ja, also wenn ihr mich fragt, klingt das natürlich völlig gesund und normal. Also gar kein Problem. Nein, alles gut.
Am nächsten Verhandlungstag, da klingt das alles plötzlich ein bisschen anders. Douglas sagte zur Überraschung aller, inklusive dem Richter, ich widerrufe, was ich in meiner Aussage gesagt habe. Ich habe nicht verstanden, was ich gesagt habe.
Ganz ehrlich, wir auch nicht.
Ich stand unter dem Einfluss von psychotropen Drogen. Ich akzeptiere keine Schuld. Später wurde daraus, ich habe nur einen Mord begangen. Ich habe nicht verstanden, was ich in meinem Geständnis gesagt habe. Ich habe es aus den Sendern und den Zeitungen erfahren. Ein Schlusswort seines Pflichtverteidigers lehnt Douglas ab, da dieser nicht in seinem Sinne handelte, wie der Mörder sagte. Der Richter glaubte diese Show nicht. Antonis Douglas wurde wegen dreifachen vorsätzlichen Mordes, 6 versuchten Morden, 10 vorsätzlichen Raubüberfällen und unter dem erschwerenden Umstand der besonderen Grausamkeit und wegen illegalen Waffentragens und Beleidigung des Andenkens eines Bürgers, ich vermute, es ist Leichenschändung gemeint, zu 13 Mal lebenslänglich und einer Bewährungsstrafe von 52 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Ja, ich habe extra 2 Mal nachgeschaut. 13 Mal lebenslänglich plus fast 53 Jahre nochmal obendrauf. Tja, so macht man das in Griechenland. Kurz vor seiner Rückkehr ins Gefängnis wurde er von Reportern gefragt, ob er denn verstanden habe, was 13 Mal lebenslänglich bedeutet. Und er antwortete, ja, einmal lebenslang. Das Ende von Douglas. Douglas landete in der psychiatrischen Abteilung des Gerichtsgefängnisses von Krydalos in Zelle 33. Am frühen Samstag, dem 2. August 1997, ging der Leiter der psychiatrischen Abteilung zu dieser Zelle und fand Antonis Douglas tot vor. Er hatte sich mit einem Leintuch an den Gitterstäben der Zelle erhängt. Neben ihm baumelte ein zweiter Häftling. Ein 28-jähriger Mann, der wegen versuchten Mordes, Körperverletzung und diverser Waffendelikte einsaß. Beide hatten wohl gemeinsam beschlossen, sich zu erhängen. So, und damit das Ganze jetzt nicht so traurig endet, kleiner Fun-Fact zum Schluss. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Douglas auch wegen illegalen Waffentragens verurteilt wurde. Ihr fragt euch bestimmt, ob er vielleicht eine Pistole bei sich hatte. Nein, das war nicht der Fall. Er hatte den Strick, mit dem er die Mädchen gewürgt hat, in der Hosentasche. Das wurde ihm vor Gericht als Tragen einer Waffe ausgelegt. Tja, vielleicht wäre er ohne das Stück Schnur mit 12 lebenslänglichen Freiheitsstrafen davongekommen. Klugschiss zum Schluss. Der Straßenstrich. So, jetzt war die ganze Folge lang in Griechenland.
weil ich ja, wie ich schon gesagt habe, während ihr das hört, mir die Wampe mit Moussaka vollschlage und Mythosbier trinke. Und weil ich schon wieder die bösen Kommentare höre,
die Sendung heißt Mörderisches Österreich, du Schlugenjournalist, aber er redet da von Griechenland.
Ja, gefolgt von vielen, vielen Rufzeichen, wir kennen das alles. Chill, zuerst denken, dann tippen. Jetzt gibt es nämlich noch den guten alten Österreich-Content. Wisst ihr nämlich, wo der Name Straßenstrich erfunden wurde? Na, in Wien natürlich. Die Prostitutionsverordnung der Stadt Wien aus dem Jahr 1885 besagt nämlich, dass die Straßendirnen sich nur innerhalb eines bestimmten Bereichs am Bordsteinrand aufhalten durften. Dafür wurde ein Kreidestrich gezogen, hinter dem sich die Damen zu befinden hatten, um die Passanten der Ehrbahnstände nicht zu belästigen. Daher kommt vermutlich auch der Begriff Bordsteinschwalben für Prostituierte, sagt zumindest Wikipedia. Ich kenne ja deutlich kreativere Ausdrücke aus dem alten Wien. Wien galt im 19. Jahrhundert als die frivole Hochburg der Welt. Damals gab es etwa Einrichtungen wie den Hüstelstrich am Michaela-Durchgang. Um nicht in aller Öffentlichkeit die Bumsanbahnung zu diskutieren, wurde sich dort nur diskret geräuspert und gehüstelt, bis man in ein Zimmer verschwand. In Wien gab es sogar eine eigene Fächersprache für Prostituierte. Je nach Fächerhaltung machte die Dame so klar, ob sie gerade zu haben war und für welche Dienste sie zur Verfügung stand. Das diente vor allem dem Schutz der Kundschaft. Stellt euch vor, so ein nobler Herr, am besten noch einer aus dem Hause Habsburg, geht zu einer leichten Dame und bespricht auf offener Straße, dass er gerne von ihr den Hintern versohlt bekommen würde. Apropos Habsburger, die trieben es in Wien trotz vorgeschobener Frömmigkeit immer sehr bunt. Maria Theresia hat noch Keuschheitskommissionen eingesetzt. Die haben Zimmer kontrolliert, ob sich da eh nur verheiratete Eheleute miteinander im Bett vergnügt haben. Ihr Sohn Josef II., der war da schon deutlich entspannter, was die Prostitution betraf. Er soll die Dienste der Menscher von Wien durchaus häufig in Anspruch genommen haben. Beim Lokal der Witwe Bolte finden sich heute noch eine Inschrift, die dieses bestätigt. Kaiser Josef II. Soll auch auf die Anregung in Wien Bordelle, also offizielle Bordelle, einzuführen gemeint haben. Was Bordelle? Da brauche ich über Wien nur ein ganz großes Dach machen und das Bordell wäre fertig. Der Kaiser selbst soll sogar mal aus einem Puff geflogen sein, weil er sich herrschaftlich daneben benommen hatte. Später war es der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef, Ludwig Viktor, genannt Luzi Wuzi, der sich gerne in Bordellen herumtrieb. Nur war Luzi Wuzi schwul und verkehrte deshalb nur mit Männern, was in Wien für allerlei Gerede sorgte, weil schwul sein, das war damals verboten. Der Luzi Wuzi soll sich auch ganz gerne daneben benommen haben und in der Herrensauna einige satte Watschen kassiert haben. Apropos Kaiser Franz Josef, der war auch ganz gerne mal Gast im Puff und seine Besuche im Hotel Orient sind bis heute überliefert. Da hat er was mit Orson Welles gemeinsam. Der hat sich nach den anstrengenden Drehtagen für Der dritte Mann auch im Hotel Orient Entspannung geholt. Na, und die bekannteste Prostituierte Wiens war natürlich Josephine Beppi Mutzenbacher. Sie stammte aus Otterkring und wärmte sich immer im damaligen Café Greensteidl am Michaelaplatz auf. Ihre vermutlich fiktiven erotischen Erlebnisse wurden als Geschichten einer wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt, 1906 als Buch veröffentlicht. Das hat aber die Frau Mutzenbacher, die in Realität ein bisschen anders geheißen hat, nicht selbst geschrieben. Wahrscheinlich war Felix Salten der Autor. Und ja, falls ihr euch nun wundert, das ist derselbe Mann, der auch Bambi geschrieben hat. Das Buch gibt es übrigens gemeinfrei mittlerweile und ich habe zur Recherche ein bisschen quer gelesen und oh boy, da geht's aber ganz anders zu. Und ich habe ja jetzt gute Lust, ein Spin-off von Mörderisches Österreich zu machen, indem ich nur Josephine Mutzenbachers Werk vortrage und das kommentiere. Oh, ich glaube, das könnte lustig werden. Tja. Und das war sie, die 69. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Also eigentlich sind es 4, weil es ist ein Abo. Also ihr zahlt im Monat 4 €. Dafür kriegt ihr alle 2 Wochen eine Folge. Also insgesamt so 2,5, 2, 1/3 Folgen pro Monat. Das heißt, es wird nicht ganz 2 € pro Folge. Also Kann man schon mal machen. Kommt, seid nicht so. Danke jedenfalls an Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jolustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliane, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Haji, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara, Karina, Miriam, Schirkan, Franz, Julia, Nicole, Marion, Eva, Elisabeth, Michaela, Sabine, Richard, Susanne, Natascha, Nicole und Anita, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung, weil ich habe jetzt auch Werbung in der Mitte und die ist natürlich nicht super nervig, weil die ist super wichtig, weil so verdiene ich ein bisschen Geld nebenbei. Nein, die ist natürlich super wichtig, hört es euch an, außer ihr habt ein Abo, dann kriegt ihr es werbefrei. Ne? Ganz einfach. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr auch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von unserem Mörder, seiner in Ohnmacht fallenden Mutter und den Opfern. Wenn ihr mir ein kleines Bier ausgeben wollt, was echt schon einige Leute gemacht haben, danke das vielmals, das hilft wirklich viel, aber ihr jetzt nicht unbedingt Mitglied werden wollt, weil ihr nicht noch einen Abbucher auf dem Konto gebrauchen könnt, ja, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Damit kaufe ich mir dann ganz viel Moussaka, Uso und Mythosbier. Versprochen. Wenn ihr mir Feedback zu den Episoden geben wollt, dann trollt doch einfach auf YouTube rum, so wie alle anderen auch. Nein, Entschuldigung, machen wir nicht. Ich musste diese Woche ein paar Leute sehr schnell sehr viel blocken, weil sie Pöbeleien und Hass und Beschimpfungen mit Meinungsfreiheit verwechseln lassen. Wenn das der Fall ist, haben sie leider den Intelligenztest nicht bestanden und brauchen hier auch nicht mitspielen. So einfach ist das. Nein, wenn ihr mir Feedback geben möchtet, dann macht's doch bitte auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und wenn ihr mir persönlich Feedback geben wollt oder mit mir im Geheimen geheime Abmachungen treffen wollt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem habe ich eine Mailadresse namens mösterreichpodcast@gmail.com. Dort können wir uns auch ganz clandestin ohne Zugriff der Öffentlichkeit unterhalten. Wie gesagt, einen YouTube-Kanal gibt es auch, da sind aber die ganzen Russentrolle und andere Spinner unterwegs. Habe ich gerade keine Freude damit, vielleicht drehe ich den auch wieder ab. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, ja, dann hört doch mal bei Steuerfrau, der Podcast rein. Da spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist wirklich dumme, ahnungslose und oder unpassende Fragen. Das soll recht lustig sein, habe ich gehört. Unlängst fiel sogar der Begriff Fiebertraum des ADHS. Ja, das ist so ein bisschen der maritime Maßnahmenvollzug. Ja, könnt ihr mal gerne reinhören. Jede Episode, wir versuchen es zumindest unter einer Stunde zu machen, gelingt eh nicht immer. Ist aber wirklich unterhaltsam. Steuerfrau, der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. So, und für alle, die jetzt so lange durchgehalten haben, noch eine ganz kleine Ankündigung. Ich arbeite an einem neuen Projekt, da wird es mir um Technologie gehen, mehr kann ich jetzt aber noch nicht verraten. Und nein, es hat nichts mit Josefine Mutzenbacher zu tun, also nur für den Fall. So, jetzt habe ich eh schon zu viel gespoilert. Ich glaube, es wird ganz nett. Bis es aber soweit ist, erscheint wahrscheinlich schon die nächste Folge von Mörderisches Österreich. Die kommt nämlich alle 2 Wochen und erscheint auf Spotify, Apple Podcasts. Nicht mehr auf Google Podcasts, weil das gibt es nicht mehr, aber überall, wo ihr Podcasts finden könnt. Am einfachsten, ihr geht einfach auf mörderisch.simplecast.com. Dort findet ihr alle Episoden, alle Infos, alle Links, alles da. Einfach dorthin surfen, anklicken, Podcatcher auswählen, glücklich werden. Super. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch bei meinem Instagram-Account vorbeischauen, das ist MOE Podcast und da gibt es aber hauptsächlich Katzenfotos. Tja, der Caramello-Fanclub findet es ganz lustig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er in dieser Folge zu hören ist. Ich glaube, ihn zwischendurch einmal ein bisschen singen gehört zu haben. In diesem Sinne, genießt euren Urlaub, lasst euch dort nicht umbringen. Viel Spaß, Bussi und Baba.